Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Astrid Ravol im Studio. Schönen guten Abend. Olympia 2032 soll in die deutsche Rhein-Ruhr-Region kommen. Das befürwortet Armin Laschet. Der NRW-Ministerpräsident war deswegen gestern auf Werbetour in Lausanne beim Internationalen Olympischen Komitee. Gegen 7:30 erzählt er uns gleich hier, was der Austausch mit dem IOC-Präsidenten Bach ergeben hat. Außerdem im Interview zur aktuellen Biathlon-WM in Schweden Uschi Diesel, die erneut eine lebenslange Sperre für Dopa fordert. Skispringerin Katharina Althaus, die bei der Raw Air-Premiere einen der vorderen Plätze belegen will, und Stefan Hügel, der Präsident des Landessportbundes Thüringen, der mit Eltern und Verbänden über den wegen Dopingpraktiken festgenommenen Erfurter Mediziner Marc S. gesprochen hat. Dazu Wintersport und die Fußball-Bundesliga. Der 25. Spieltag läuft mit der Partie Mainz gegen Gladbach. Gleich sind 40 Minuten rum. 0:0 ist immer noch der Zwischenstand. 10 Spieltage vor Saisonende war der Vorsprung der Dortmunder Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga zusammengeschrumpft. Nur 2 Türchen hinter dem BVB lauerte der FC Bayern München, der heute gegen den VfL Wolfsburg allerdings ein Torfestival feierte und damit die Borussia vorerst vom Thron stürzen konnte. Hans-Peter Pull.
Mit einem 6:0-Tore-Menü gegen den VfL Wolfsburg startet der FC Bayern München in die Fastenzeit und sendet ein dickes Ausrufezeichen als neuer Tabellenführer der Fußball-Bundesliga zum FC Liverpool, der am Mittwoch zum Achtelfinalrückspiel in der Fußball-Champions League nach München anreist. Total glücklich und zufrieden Bayern-Torschütze Joshua Kimmich.
Können wir abpfeifen jetzt, die Meisterschaft. Wir stehen endlich wieder oben. Ich weiß gar nicht, ob wir die Saison, ich glaube am Anfang waren wir auch mal oben, die ersten paar Spieltage. Ja, da haben wir drauf hingearbeitet, jetzt wollen wir den Platz nicht mehr hergeben, ist ja klar.
Die Gäste aus Niedersachsen hielten eine gute halbe Stunde lang kämpferisch konzentriert dagegen und lagen zur Pause mit 0:2 durch die Tore von Gnabry und Lewandowski zurück. In der zweiten Halbzeit machten dann Chames, Müller, Kimmich und noch einmal Robert Lewandowski das halbe Dutzend voll. Bedient war natürlich Wolfsburgs Maxi Arnold.
Wir waren einfach zu mutlos und haben gar keinen Zugriff aufs Spiel bekommen. Ich denke, vielleicht die ersten 10 Minuten waren noch ganz ordentlich. Da hätten wir noch ein bisschen mehr was draus machen müssen. Aber dann muss man sagen, haben wir Bayern eingeladen, haben viele Fehler gemacht.
Bayern ist neuer Tabellenführer der Fußball-Bundesliga und der VfL Wolfsburg bleibt auf Tabellenplatz 7.
Punktgleich also weiterhin die Bayern und die Dortmunder Borussia. Allerdings haben die Münchner jetzt die um 2 Treffer bessere Tordifferenz, weil sich der BVB gegen den VfB Stuttgart mühte und nur knapp gewinnen konnte. Marc Eschweiler.
Mit einer Energieleistung hat Borussia Dortmund ein schweres Spiel gegen defensivstarke Stuttgarter gewonnen. Es war lange Zeit eine zähe Angelegenheit. Bei extremem Wetter mit Sturm, Regen und auch Hagel fehlte Dortmund wie schon in den letzten Wochen die Konsequenz im Torabschluss. In der 64. Minute brach dann Kapitän Marco Reus den Bann. Er verwandelte eiskalt einen berechtigten Foulelfmeter. Allerdings schlug Stuttgart 7 Minuten später durch ein Kopfballtor von Kempf zurück. Dortmund betrieb aber weiter einen hohen Aufwand und wurde dafür in der Schlussphase belohnt. Alcacer in der 84. und Pulisic in der Nachspielzeit sorgten für den 3:1 Endstand.
Sebastian Kehl, der beim BVB die Lizenzspielerabteilung leitet, gibt sich gelassen nach dieser Rochade an der Tabellenspitze.
Für uns war es wichtig, auch 3 Punkte zu holen, weil wir wirklich einfach dieses Erfolgserlebnis wieder haben wollten, dass die Bayern jetzt so hoch gegen Wolfsburg gewinnen. War ein bisschen überraschend jetzt, aber wir haben uns ja die ganze Zeit nicht damit beschäftigt, was die Bayern machen. Wir haben alles noch in der Hand.
Und noch ein Heimsieg, diesmal im Breisgau beim SC Freiburg. Der gewann gegen Hertha BSC und festigte damit seinen Tabellenplatz im Mittelfeld. Detlef Lindner.
Die Mannschaft mit mehr Biss hat sich diese 3 Punkte wirklich verdient. Und Freiburgs Trainer Christian Streich stürmte auch gleich nach dem Schlusspfiff sofort auf seinen Mittelfeldspieler Griffo zu und umarmt ihn herzlich. Der hatte nämlich die beiden Vorlagen für die Freiburger Treffer gegeben. Den 1:0 Kopfballtreffer durch Petersen und das Kopfball-Eigentor durch Vedat Ibisevic zum 2:1. Zwischenzeitlich hatte Ibisevic zum 1:1 in Abstaubermanier auch ins richtige Tor getroffen. Ohne Selke war Berlin nach vorne einfach zu harmlos. Die Hertha kann seit 2010 in Freiburg einfach nicht gewinnen. Und Freiburg ist dem Ziel Klassenerhalt nun sehr nahe.
RB Leipzig wollte eigentlich gegen den abstiegsbedrohten FC Augsburg einen 3-Punkte-Sieg einfahren, fand aber gegen die defensiv gut stehenden Augsburger keinen Hebel und musste dann wertvolle Punkte liegen lassen beim torlosen Remis. Sven Herold.
Keine Tore in Leipzig gegen den FC Augsburg. Und das lag vor allem an einer defensiven Glanzleistung der Gäste aus Bayerisch-Schwaben, die wenig bis nichts zugelassen haben, teilweise zum Ende der Partie hin mit 6 Mann hinten auf einer Linie verteidigt haben und das sehr ordentlich getan haben. RB Leipzig fiel nichts ein, man hat sich schön die Zähne ausgebissen an der Defensive der Gäste. Beste Chance in der 40. Minute, ein Kopfball von Timo Werner, der über die Querlatte ging. In der zweiten Halbzeit auch 2-3 Torschüsse, aber so richtig gefährlich ist es nie geworden. Und deshalb passt das am Ende dann auch, dieses 0:0 zwischen RB Leipzig und dem FC Augsburg.
Früff, so heißt ein komplett neuer Podcast. Und dieses Früff steht für Frauenreden über Fußball. Einmal im Monat soll er erscheinen und keine Sportschau in Rosa sein, sagen die Macherinnen, sondern ein Projekt von Frauen für Frauen. Mit Fußballrentnerinnen, Fans verschiedenster Vereine, Autorinnen und Bloggerinnen beispielsweise. Eine von ihnen ist Christel Gnahm, FC Augsburg-Kennerin und Ideengeberin des neuen Podcasts. Sie hat natürlich genau beobachtet, was der FCA bei RB Leipzig heute fabriziert hat und war nach der Partie eigentlich ganz angetan.
Total angetan. Das war ein großartiger Auftritt, finde ich, weil der FCA genau das gemacht hat, was man in so einer Partie gegen RB Leipzig machen muss, wenn man beim Tabellendritten antritt und selbst im Abstiegskampf steckt und riesige Verletzungssorgen hat, dann braucht man nicht versuchen, ein Spiel zu machen oder sonst was. Das heißt, es war sehr wichtig, dass wir sehr, sehr gut defensiv gearbeitet haben. Das hat ganz offensichtlich geklappt. Wenn man 0-0 spielt, dann läuft das ziemlich gut. Und das hilft uns in der momentanen Situation extrem weiter, weil mit dem Punkt konnte niemand rechnen und mit dem Sieg über Dortmund in der letzten Woche konnte auch niemand rechnen. Also momentan scheint es ganz gut aufwärts zu gehen beim FCA.
Man hört schon, Sie werden bei dem neuen Fußball-Podcast Früff sicherlich auch, aber nicht nur als Augsburg-Expertin reden. Was sind noch Ihre Schwerpunktthemen?
Meine Schwerpunktthemen sind tatsächlich vor allem der FC Augsburg, aber ich interessiere mich insgesamt für Fußball als gesellschaftliches Phänomen und sicherlich auch dafür, was Fußball und Frauen im Fußball so ausmachen. Also ich bin bekennende Feministin und habe da immer auch diesen Blick irgendwie mit drin, was dieser ganze Fußballbetrieb für Frauen bedeutet. Ja, nicht nur Frauenfußball, sondern auch wenn Frauen im Herrenfußball auftreten, wie sie dort auftreten, was es für Fans bedeutet, weiblich zu sein, ins Stadion zu gehen, auf Auswärtsfahrten zu fahren, wie man auch als weiblicher Fußballfan wahrgenommen wird. Also alles solche Themen spielen sicherlich mit rein, aber es ist doch die ganze große, bunte Fußballwelt, die uns da bei Früff interessiert und die sicherlich sich nicht nur auf diese Themen, die ich jetzt aufgezählt habe, beschränken wird, sondern dafür fällt uns ganz, ganz viel ein und täglich kommen neue Themen dazu.
Nun gibt es ja aber eigentlich genug Fußball-Podcasts auf der ganzen Welt. Warum geht es also explizit noch einer von Frauen für Frauen?
Also es gibt auf jeden Fall viele Fußball-Podcasts, das ist wahr. Aber uns ist eben aufgefallen, dass diese ganze Fußball-Podcast-Welt doch sehr stark von männlichen Stimmen geprägt ist. Da sind großartige Podcasts dabei, die ich sehr, sehr gerne höre. Es kommen immer mal wieder auch weibliche Stimmen dazu in dieser großen, weiten Welt. Also es gibt viele Podcasts, wo auch Frauen mitwirken. Ich selber habe ja einen eigenen Podcast auch über den FC Augsburg. Von daher, ja, also wir Frauen sind zwar auch vertreten in dieser ganzen Welt, aber uns ist eben auch aufgefallen, als wir mal zum Beispiel einen Podcast gehört haben, wo es tatsächlich 2 Frauen waren und nur ein Gastgeber, der das Ganze moderiert hat, was für ein ungewohntes Gefühl das war. Und mich persönlich hat dann dabei sofort die Idee fasziniert, was wäre denn, wenn man sowas öfter macht, wenn wirklich nur Frauen über Fußball sprechen, gäbe das eine andere Perspektive? Ich weiß es ja nicht, es gibt es ja nicht. Ja? Deswegen haben wir uns gedacht, wir versuchen es jetzt einfach mal, wir probieren es mal, wollen uns auch bewusst abgrenzen von sehr, sehr vielen großartigen Fußball-Podcasts, die nur einen Verein beleuchten und sehr aktuell sind oder Podcasts, die den gesamten Bundesligaspieltag im Blick haben und da wöchentlich jeden Spieltag beleuchten. Das ist jetzt gar nicht unser Anspruch, sondern wir möchten die Fußballwelt insgesamt aus einer weiblichen Perspektive beleuchten, dabei nicht nur Frauenthemen, sondern eben alles, was im Fußball passiert, thematisieren.
Was ist denn die typisch weibliche Sicht auf Fußball?
Das weiß ich noch nicht. Das ist ja das Spannende dran. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine gibt. Ich kenne jetzt meine Sichtweise und die werde ich sicherlich in dem Podcast teilen. Aber ich weiß nicht, ob es eine typisch weibliche gibt.
Oder reden Frauen, unter anderem rausfinden. Reden Frauen wohl anders als Männer oder auch anders mit Männern über Fußball?
Das kann kann sein. Ich habe zum Beispiel den Eindruck gewonnen, jetzt als wir uns auf die Suche gemacht haben nach Mitkämpferinnen in unserem Projekt, habe ich sehr, sehr oft als Feedback bekommen von den Frauen, die wir angesprochen haben, oh, total tolle Idee, aber warum sprecht ihr denn mich an? Ich bin doch keine Expertin oder ich fühle mich da gar nicht wohl damit. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Und meine Erfahrung jetzt als Betreiberin von meinem FCA-Podcast, wo ich auch gerne Gäste einlade, sowas habe ich von einem Mann noch nie gehört, dass einer gesagt hat, ich traue mich nicht, da öffentlich über Fußball zu sprechen, weil ich mich nicht als kompetent genug empfinde. So, das ist echt was, was ich vor allem von Frauen gehört habe.
Dazu kommt noch, das ist mir aufgefallen bei der Vorstellung der vielen beteiligten Frauen, dass es da immer um eine zusätzliche Expertise geht oder auch anders gesagt um Fußball im Kontext, also Fußball und Emanzipation, Fußball und Film, Fußball und Übergriffe, Fußball und Politik und so weiter. Ist es möglicherweise so, dass Männer lieber oder besser über Taktik, Aufstellung und Tore reden?
Möchte ich nicht abstreiten, dass das vielleicht ein Blick ist, den viele Männer haben. Ich würde aber diese ganzen anderen Aspekte, die wir jetzt in unserer Vorstellung vielleicht angesprochen haben, also würde ich nicht sagen, dass die Männer nicht auch beschäftigen und betrachten. Und es ist vielleicht auch einfach der Tatsache geschuldet, dass wir natürlich vor allem Frauen angesprochen haben und vor allem Frauen sich auch begeistert bereit erklärt haben, mitzumachen, die tatsächlich schon sich sehr intensiv mit der Thematik beschäftigen und gerade bei diesem Anlass darüber jetzt in diesem Podcast zu sprechen, auch einfach für sich ein Thema herausgegriffen haben, das sie besonders fasziniert.
Heißt am Ende auch, Männer dürfen gerne zuhören, aber eben nicht mitmachen?
Also selbstverständlich dürfen alle zuhören, Männer, Frauen und alle, die da sonst noch sich in irgendeiner Kategorie einordnen möchten, wenn sie das für wichtig empfinden. Und selbstverständlich ist es nicht so, dass wir Männer per se als Gäste ausschließen. Die Gruppe, die wir jetzt momentan zusammen haben, ist rein weiblich und natürlich ist das Konzept des Ganzen schon, dass wir sagen, Frauen reden über Fußball, aber es wird sicherlich mal den einen oder anderen Ansprechpartner geben, der eben ein Mann ist, aber trotzdem was Interessantes zu erzählen hat und dann werden wir den sicherlich auch einladen, also das ist keinesfalls ausgeschlossen.
Christel Gnahm ist als Ideengeberin neben Rebecca Görmann eine von rund 30 Frauen, die für den neuen Fußball-Podcast Früff steht. Das gesamte Interview mit ihr steht auf unserer Homepage deutschlandfunk.de/sport. Da findet sich auch der Link zur Früff-Seite, wo sich alle Frauen mit ihren Lieblingsvereinen und Expertisen vorstellen. Das wollte Frau Gnahm am liebsten auch hier in der Sendung machen, aber dafür hatten wir keine Zeit, also reinklicken, das lohnt sich. Halbzeit in Mainz, die ersten 45 Minuten gegen Mönchengladbach sind rum. Es waren langweilige 45 Minuten 0:0 der Zwischenstand und damit geht's in die zweite Fußball-Bundesliga, wo der erste FC Köln heute ungeachtet der Querelen in der Führungsetage gegen Arminia Bielefeld nicht nur Burkhard Hupe begeisterte.
Das war eine beeindruckende Antwort auf die Krise in der sportlichen Führungsetage beim 1. FC Köln. Dieses 5:1 gegen Arminia Bielefeld, damit untermauert der 1. FC Köln seine Ambitionen in Sachen Rückkehr ins Fußball-Oberhaus. Dreimal Simon Terodde vor 50.000 Zuschauern gab es eigentlich zu keiner Phase des Spiels irgendeinen Zweifel, wer dieses Spiel am Ende gewinnen würde. Arminia Bielefeld blieb vom Anpfiff an alles schuldig, was man hier zeigen muss, um auch in Köln zu bestehen. Der Präsident des 1. FC Köln, Werner Spinner, ist nicht mehr im Amt. Er war auch nicht im Stadion, aber sein Rücktritt spielte zumindest an diesem Nachmittag keine Rolle. Die Profis konzentrierten sich auf ihren Job und den haben sie richtig gut erledigt. 5:1 Erfolg gegen Arminia Bielefeld, auch in dieser Höhe absolut verdient.
Der FC hat wieder 4 Punkte Vorsprung, damit auf die schärfsten Verfolger Union Berlin und den Hamburger Sportverein. Die Verfolger SC Paderborn und Holstein Kiel ließen derweil federn. Paderborn unterlag bei Erzgebirge Aue mit 1:2, Kiel verlor in Darmstadt 2:3. Und im vierten Samstagsspiel trennten sich Jahn Regensburg und der MSV Duisburg 1:1. Vor dem FC-Spiel kam es fernab des Stadions in Köln zu einer verabredeten Schlägerei zwischen Kölner und Bielefelder Fußballanhängern. Jochen Hilgers.
Augenzeugen sprechen von rund 100 Beteiligten aus beiden Fanlagern. Auf Bielefelder Seite seien darunter auch erkennbar Rechtsextremisten gewesen, so Beamte, die vor Ort im Einsatz waren. Die vermutlich vorab vereinbarte Schlägerei begann, als im weit entfernten Kölner Stadion die erste Halbzeit lief. Besorgte Anwohner nahe der Stadtbahnhaltestelle Thielenbruch im rechtsrheinischen Köln hatten die Polizei informiert. Als die Einsatzkräfte den Ort der Auseinandersetzung erreichten, versuchten die Fußballschläger beider Lager zu fliehen. 13 junge Männer aus Bielefeld wurden in Gewahrsam genommen. Nach ersten Erkenntnissen sind die meisten der vorübergehend Festgenommenen bereits als Sportintensivtäter aufgefallen. Einige der Beteiligten sollen Verletzungen im Gesicht oder Knochenbrüche davongetragen haben.
Zum dritten Mal beginnt an diesem Wochenende die Raw-Air-Serie der Skispringer. 10 Wettkämpfe in 10 Tagen für die Männer. Selbst die Qualifikation und die Teamspringen zählen zur Gesamtwertung. Die Preisgelder sind mit 65.000 Euro bei den Männern und 35.000 Euro bei den Frauen deutlich höher als die beim Weltcup-Gesamtsieg. Und erstmals dürfen in diesem Jahr eben auch Skispringerinnen mitmachen. Sie sind mit der Qualifikation für das Einzelspringen morgen in Oslo in ihre Raw-Air-Premiere heute Vormittag gestartet. Mit dabei auch Katharina Althaus, Platz 2 für sie hinter der Norwegerin Maren Lundby. Und ich habe sie direkt nach der Quali gefragt, ob sie denn mit diesem Auftakt zufrieden war.
Ja, doch, auf jeden Fall. Ich bin richtig gut hier reinkommen, gleich mit dem ersten Trainingssprung, habe dann das zweite Training auslassen. Und ja, die Quali lief super. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung bis jetzt.
Wie sind die Bedingungen? In den Übertragungen sieht es aus, als wenn es sehr windig sei.
Ja, es ist ein bisschen wechselhaft, ein bisschen windig, aber ich denke, wenn man sich auf sein Zeug konzentriert, einfach seinen Sprung macht, dass es dann trotzdem funktioniert.
Warum ist Raw Air so besonders?
Für uns ist es was richtig Besonderes, weil wir es jetzt zum ersten Mal haben. Wir haben in so kurzer Zeit ganz viele Wettkämpfe. Dazu kommt, dass wir Damen ja nicht so viele Wettkämpfe auf Großschanzen haben. Und da haben wir jetzt eben 3 Wettkämpfe auf der Großschanze, 3 Qualifikationen, die mit reinzählen auf einer Großschanze. Und das macht es für uns natürlich nochmal besonders.
Was bedeutet denn diese Entwicklung für Ihre Sportart insgesamt?
Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt gewesen, dass wir jetzt hier ausstarten dürfen. Man sieht jetzt, dass es so langsam auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt, Damen-Skispringen. Und ja, es ist ein richtig guter Schritt in die richtige Richtung.
Dafür braucht es allerdings dann auch Unterstützung wie hier von Norwegen. Das Land möchte ja die Skisprungnation Nummer 1 werden oder sein. Sind die hohen Preisgelder auch Anreiz für die Sportlerinnen und Sportler zu kommen oder mehr ein Marketingzugpferd?
Ich denke eher vom Marketing her. Ich glaube, uns Mädels geht es weniger um das Preisgeld. Klar, ist was Besonderes, dass wir mehr Preisgeld bekommen, ist sonst nicht der Fall, aber ich denke, dass es einfach um die Sprünge auf der Großschanze uns geht, dass wir gleichberechtigt werden mit den Männern, dass wir auch die Raw Air haben wie die Männer, und ich glaube, das steht bei uns im Vordergrund.
Kommen Sie damit auch einer Vierschanzentournee beispielsweise für Frauen näher oder eben Olympia, andere Wettbewerbe, Teamschanze, Großschanze?
Ich denke schon, ja, also ich denke, wenn man sieht, wie mir dann auch die Großschanze springen, kommt hoffentlich in den nächsten paar Jahren auch eine Vierschanzentournee oder auch mehr Wettkämpfe auf Großschanzen bei größeren Ereignissen wie Weltmeisterschaften oder Olympia. Ich denke, das braucht ein bisschen Zeit, aber das wird jetzt die nächsten Jahre, denke ich, Schritt für Schritt immer mehr werden.
Das letzte Skifliegen in Vikersund ist allerdings nur den Männern vorbehalten. Die Frauen machen quasi eine verkürzte Tour mit den Stationen Oslo, Lillehammer und Trondheim. Warum ist das so?
Wir Damen dürfen leider noch nicht skifliegen, es wurde noch nicht erlaubt, aber ich glaube auch, das kommt in den nächsten paar Jahren dazu, dass man zumindest einen Teil von uns Damen dann auch skifliegen lässt. Mit dem ganzen Feld wäre es, denke ich, noch nicht möglich, aber sehe da kein Problem, dass die besten Mädels auch skifliegen können.
Warum dürfen Damen nicht skifliegen?
Ja, das ist eine gute Frage, kann ich leider auch nicht beantworten. Es ist einfach von der FIS noch nicht erlaubt.
Also der Weltskiverband, der hat da noch kein grünes Licht gegeben und baut Ihnen dann noch Hindernisse in den Weg.
Genau, aber ich denke, gerade mit unserer Leistung auf den Großschanzen wird es bestimmt auch in den nächsten paar Jahren kommen, dass dann ein kleines Feld Damen auch skifliegen darf. Ja.
Fühlen Sie sich dadurch so ein bisschen gegängelt, dass Ihnen quasi vorgeschrieben wird, was Sie dürfen und was nicht?
Nein, also ich bin schon froh, wie die Entwicklung jetzt läuft, dass es immer Schritt für Schritt mehr wird und jetzt auch die Saison ziemlich viele Großschanzen dabei sind. Ich glaube, das braucht einfach ein bisschen Zeit, und klar, es ist ein bisschen schade, aber ich bin Gott sei Dank auch noch jung genug, dass ich nur ein paar Jahre dabei bin hoffentlich und das dann auch miterleben kann, wenn es gut geht, ja.
Wie schwer ist so ein kräftezehrendes Event so kurz nach der Ski-WM?
Ja, ich denke, dass es nicht ganz so einfach ist. Wir hatten dieses Format ja auch noch nicht, sage ich mal, aber wenn man da einfach sein Zeug beieinander hat, seine besten Sprünge zeigt, auch drumherum alles passt, kann es trotzdem dann ganz gut werden. Ich glaube, das zerrt schon an einem, aber es kommt immer darauf an, wie man sich darauf einstellt. Und ich glaube, das passt bei uns im Team ganz gut. Wir haben eine super Stimmung und das erleichtert das dann, glaube ich, alles.
Was ist denn Ihr persönliches Ziel bei dieser Raw Air Serie?
Ja, ich möchte einfach die besten Sprünge auf den Großschanzen zeigen, viel Spaß dabei haben und ja, möglichst weit mit vorne reinspringen.
Wie stark ist die Konkurrenz dabei?
Die Konkurrenz ist natürlich sehr stark, also gerade mit der Maren Nundby, die da vorne wegspringt im Moment. Unser Team ist ziemlich stark mit der Juliane Seifert, auch die Ramona Straub. Und ja, die Mädels schlafen alle nicht. Es ist nicht einfach, aber ja, ich werde auf jeden Fall um die vorderen Plätze mitkämpfen.
Skispringerin Katharina Althaus war das hier im Interview zum Auftakt der Raw-Air-Serie. Die Bedingungen änderten sich dann am Nachmittag so sehr, dass das Teamspringen der Männer nach dem ersten Durchgang abgebrochen werden musste. Nach einem Sturz von Stefan Laie bei unberechenbaren Winden lagen die deutschen Skispringer nur auf Platz 5. Nach weiteren heiklen Szenen zog die Jury dann einen Schlussstrich des Wettkampfes. Der Sieg ging an Norwegen vor Japan und Österreich. Skirennfahrer Marcel Hirscher hat den 8. Gesamtweltcup-Sieg in Serie sicher. Der Österreicher belegte beim Riesenslalom in Kranjska-Gora zwar nur Rang 6, kann bei den noch ausstehenden Rennen der Saison aber nicht mehr eingeholt werden. Der Sieg in Slowenien ging an Weltmeister Henrik Kristoffersen aus Norwegen. Und Heike Olderb, der weiß mehr über den historischen Sieg bei der Bob- und Skeleton-WM in Whistler.
Alle drei Medaillen für ein Land, das hatte es bei einer Skeleton-WM der Frau noch nicht gegeben. Beim historischen Triumph von Whistler gewann Tina Hermann Gold, Silber ging an Titelverteidigerin Jacqueline Lölling und Bronze holte sich Sophia Griebel. Dies war bereits die Reihenfolge nach dem ersten Durchgang und daran änderte sich bis zum vierten Lauf nichts mehr. Für Hermann war es nach 2016 der zweite WM-Titel, für Griebel das erste Edelmetall auf der Weltbühne. Bei den Männern hatte Christopher Grother als Vierter eine Medaille knapp verpasst. Eine Zehntel fehlte ihm zu Bronze. Es gewann der lettische Titelverteidiger Martins Dukurs.
Die deutsche Handballnationalmannschaft hat in der ersten Partie nach der Heimweltmeisterschaft gegen die Schweiz eine Niederlage kassiert. Nicole Seifert war dabei.
Wenige Wochen nach Platz 4 bei der Heim-WM tat sich die deutsche Handballnationalmannschaft schwer beim Test gegen die Schweiz. Unterstützt von den 10.000 Zuschauern in Düsseldorf zeigte Deutschland Kampfgeist. Am Ende reichte es aber nicht für den Sieg. Überraschend verlor Deutschland gegen die Schweiz das Freundschaftsspiel mit 27-29. Allerdings in Abwesenheit von 7 Top-Spielern aus dem WM-Kader. Dafür bekamen 4 Nachwuchsspieler die Chance, sich zu beweisen.
Tag 3 bei den Biathlon-Weltmeisterschaften im schwedischen Östersund. Während im Sprint den deutschen Männern die Power heute fehlte, feierten die Norweger einen erwarteten Favoritensieg. Thomas Kunze.
Das war ganz okay, was die deutschen Männer da in diesem WM-Sprint von Östersund gezeigt haben. Bei der Verteilung der Medaillen aber mussten sich Erik Lesser und Co. hinten anstellen. Lesser gelang ein sehr solider Wettkampf, vor allen Dingen am Schießstand. 10 Schuss, 10 Treffer, das reichte bei einer durchwachsenen Laufleistung für Rang 8.
Die Doppel-Null, damit kann ich sehr zufrieden sein. In der Komplexität, Platz irgendwas in den Top 10 ist, glaube ich, ganz okay. Wenn man meine Saison bisher betrachtet, muss ich damit zufrieden sein.
Das ging Arndt Peiffer auf Rang 9 ganz ähnlich. Irgendwie war das in Ordnung. Irgendwie aber ging es auch schwer für Arndt Peiffer, der eine Strafrunde drehen musste. Positiv überraschte Philipp Navrat aus Nesselwang, der in seinem ersten WM-Rennen überhaupt starker Zwölfter wurde.
Die erste Runde ist sehr gut und dann wurde es natürlich wieder immer härter, wie so oft in so einem Rennen. Und dann schon ganz schön gekämpft, aber hat mir gut gefallen heute.
Weltmeister, und das ist keine Überraschung, wurde Johannes Thingnesbø aus Norwegen, der trotz einer Strafrunde einmal mehr unschlagbar war.
In Schweden, dem Gastgeberland der Biathlon-WM, lebt schon seit einigen Jahren die Biathletin, die mit zu den ersten international erfolgreichen deutschen Skijägerinnen zählt und auch für die wachsende Popularität der Sportart mitgesorgt hat. Mit 9 olympischen Medaillen gehört Uschi Diesel bei Olympischen Winterspielen zu den erfolgreichsten Biathletinnen. Heute beobachtet sie natürlich immer noch die Biathlon-Szene und kurz vor dieser Sendung habe ich sie zunächst einmal gefragt, wie sie in Schweden die WM denn derzeit mitverfolgt und erlebt.
Ja, also ich bin natürlich immer noch begeisterter Fernsehzuschauer in dem Fall mehr. So oft bin ich nicht mehr live dabei. Aber ich schaue mir natürlich jedes Rennen an und die Schweden hier sind auch total begeistert. Ich meine, gestern war ja mit Hanna Öberg fast die Medaille da. Das war ja, ich glaube, nicht mal eine ganze Sekunde, was ihr zum dritten Platz dann gefehlt hat. Ich glaube, eine halbe Sekunde war es. Die sind natürlich begeistert, dass sie jetzt wieder eine Läuferin haben, die aufs Treppchen kann. Und sie haben ja jetzt mittlerweile ein sehr gutes Team wieder in Schweden und daher ist die Begeisterung hier genauso groß.
Ihre eigene aktive Zeit, die liegt ja jetzt fast genau 13 Jahre zurück. Die Anfänge der aktuellen Leistungsträgerinnen, Franziska Preuß, Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, die haben Sie ja noch miterlebt. Wie beurteilen Sie denn deren Entwicklung bis heute?
Ja gut, ich habe natürlich schon lange jetzt aufgehört. Ich bin ja mit keiner mehr irgendwie aktiv in der Mannschaft gewesen. Aber ich denke mal, die Damen zeigen gute Leistungen. Natürlich hängt heuer auch viel an Laura Dahlmeier, bei der es ja verletzungs- und gesundheitsbedingt heuer etwas holprig war. Und Denise Herrmann ist ja eigentlich noch eine Anfängerin und sie hat mich aber trotzdem sehr überrascht, wie gut sie eigentlich schon oft geschossen hat. Franziska Hildebrand hatte schon bessere Saisonen. Ich glaube, sie würde auch gern mal gewinnen und in den restlichen Rennen lief es nicht so. Franziska Preuß, ein Sieg im Massenstart in Ruhpolding, wir erinnern uns alle. Tolles Ergebnis. Also die Damen haben schon Chancen und jetzt im Sprint lief es ja soweit ganz ordentlich und ich denke, die deutschen Damen sind sehr, sehr gut in der Verfolgung und da rechne ich mit ein paar Medaillen vielleicht sogar noch.
Aus Ihrer Beobachtung heraus, wie hat sich Ihrer Meinung nach der Biathlonsport gerade bei den Frauen verändert?
Ja gut, ich habe es ja erlebt, als die Zuschauer noch heimgegangen sind, kein Mensch da war, bei uns zugeschaut hat, keiner wusste, was Biathlon ist. Und am Ende meiner Karriere war der große, große Biathlon-Hype schon da. Und es hat 16 Jahre gedauert. Und die Damen steigern das natürlich noch. Also Biathlon ist der Wintersport Nummer 1 in Deutschland. Und da, glaube ich, können wir alle ganz stolz drauf sein.
Stolz könnte man sein, wenn es da nicht die Dopingprobleme gäbe. Nach der Doping-Razzia bei der nordischen Ski-WM letztens in Seefeld gibt es ja auch wieder Verbindungen in die Biathlon-Szene. Ist das auch Thema in Schweden?
Ja, natürlich wird darüber diskutiert. Ich hoffe ja, dass da kein Biathlet drunter ist, weil das wäre einfach sehr, sehr schlecht für den gesamten Sport. Ich bin immer noch überzeugt, dass Biathlon sehr, sehr sauber ist, dass nicht sehr viel gedopt wird. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, dass es so ist. Das gehört für mich einfach zum Fairplay dazu. Also Doping ist für mich Lug und Betrug und das hat eigentlich im Sport nichts zu suchen. Ich finde es traurig, dass es trotzdem immer wieder vorkommt.
Was macht Sie denn da so sicher, dass Doping unter den Biathleten nur bei Einzelfällen aufkommt und nicht doch vielleicht ein Systemfehler ist?
Ich habe ja schon Fälle erlebt bei mir. Ich hatte eine Kollegin aus einem anderen Land, die war die ganze Saison hinter mir, läuferisch nie in meiner Gegend gewesen. Dann kam die WM, da war sie eine Minute vor mir. Die WM war vorbei, dann lief sie wieder hinterher. Und ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt auch sehr fit zur WM. Sowas sind immer so Zeichen, die sind komisch. Wenn man aber über die gesamte Saison eine stabile Leistung bringt, ich denke mal, da braucht man nicht so misstrauisch sein. Ich habe mich mit dem Thema viel zu wenig beschäftigt, weil ich das auch gar nicht will, wie das gemacht wird und was da gemacht wird. Aber ich bin eigentlich überzeugt, dass es noch sehr, sehr sauber bei uns zugeht.
Als Sie noch aktiv waren, 2006, da gab es ja den Humanplasma-Skandal, dann die dopingüberschatteten Turiner Winterspiele, später dann den immer noch nicht aufgearbeiteten Korruptionsskandal beim Internationalen Biathlonverband, wo Dopingvertuschung offenbar eine Rolle spielte. Mhm. Also das ist ja doch ein systemimmanentes Problem offenbar. Warum ist das Problem denn einfach nicht in den Griff zu kriegen?
Ja gut, Geld spielt natürlich immer eine Rolle. In einem Sport, wo man Geld verdienen kann, ist die Gefahr natürlich größer da. Im Biathlon, finde ich, verdient man nicht die Millionen, aber ich sage mal, für gewisse Länder ist das, was man im Biathlon verdient, schon ein richtiges Vermögen. Und da ist natürlich die Gefahr auch da, dass sowas passiert. Man muss halt auch kaltschnäuzig sein. Man muss irgendwie glauben, dass alle das machen und da mache ich ja nichts verkehrt. Ich finde das ein Riesenproblem. Also ich meine, ich bin ein starker Vertreter, dass die Gesetze dahingehend noch verschärft werden, weil Doping, finde ich, hat im Sport nichts zu suchen und viele Athleten machen sich auch nicht mal Gedanken, was kommt dann. Wenn ich dann mit 45 einen Herzinfarkt habe oder irgendwie andere gesundheitliche Schäden, da frage ich mich, ob es das wert ist, nie im Leben.
Sie haben ja schon damals auch eine lebenslange Sperre sogar gefordert für Dopingsünder. Und ja, auch heute, da wird der Ruf unter Athleten mehrerer Sportarten immer lauter. Warum wäre das denn für Sie die einzige Lösung?
Ja gut, dann würden sich viele überlegen, wenn ich lebenslang gesperrt werde, ist die Karriere vorbei, dann kann ich keine Erfolge mehr erzielen, kein Geld mehr verdienen. Und ich glaube, dann überlegt man viel, viel mehr, ob man das macht oder nicht. Ich bin auch für absolute Verschärfung der Strafen, weil das noch viel zu gering ist.
Sagen Sie das so drastisch, weil Sie nie gedopt haben?
Richtig.
Und sind Sie jemals in Versuchung gebracht worden?
Nein, überhaupt nicht. Und fürs deutsche Team möchte ich schon sagen, ich denke, die sind alle sauber. Erstens mal, weil das bei uns im Team nie eine Frage war, nie auch die Frage nur aufkam und ich das auch nie gemacht hätte.
Haben Sie denn trotzdem Verständnis dafür? Sie sprachen ja schon vorhin davon, dass der Seefeld-Skandal ein schlechtes Licht auch auf die Biathlon-WM jetzt in Schweden werfen könnte. Also der Generalverdacht da immer mitläuft. Wenn internationale Konkurrenz Laura Dahlmeier beäugt und sich wundert, dass sie erst krank ist, dann eine dicke Bronchitis hat und trotzdem noch zu Bronze im Sprint läuft, können Sie dann nachvollziehen, dass es da Skeptiker oder Zweifler gibt?
Ja, natürlich kann ich das nachvollziehen, in jedem Fall. Ich meine, dieser Generalverdacht besteht ja generell. Ich hatte mal eine Pressekonferenz oder ein Interview in einem großen Saal und da wurde mir dieselbe Frage gestellt und dann habe ich gesagt, nein, ich denke mal, Biathlon ist noch sehr sauber und ich kann nur sagen, ich habe nie gedopt. Und dann kam dann einer, der da laut drüber gelacht hat, dass der Biathlon sauber sei. Also das ist halt das Problem, die Leute glauben halt nicht dran. Man wird generell verurteilt, die können nicht sauber sein. Doch, der Sport kann sauber sein. Und ich bin eigentlich überzeugt, dass es das bei uns noch ist.
Dennoch, vielleicht können wir da auch noch mal kurz drüber reden. 2008 ging ja gegen einige deutsche Biathleten auch eine anonyme Anzeige ein. Ihr Name sollte laut DSV, laut Deutschem Skiverband, auch genannt gewesen sein. Und das österreichische Bundeskriminalamt ermittelte daraufhin wegen Versicherungsbetrug im Zusammenhang mit Blutdoping. So jetzt im Rückblick und mit Distanz. Sie lachen drüber. Warum?
Ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, von wem diese Liste kam. Der hat sich nur selber nicht getraut, die mit Namen zu veröffentlichen. Der wollte schlichtweg nur fischen. Ich kann sagen, das ging ja um diese Wien-Affäre. Mhm. Ich kann nur sagen, ich war in meinem ganzen Leben noch nie in Wien. Darum lache ich. Mein Trainer ist einmal aus Versehen durchgefahren, weil er sich verfahren hat auf der Reise heim von Osably. Aber ansonsten habe ich Wien noch nie betreten. Ich sage, ich kann lachen, weil ich ein gutes Gewissen habe. Ich brauche mir keine Gedanken machen.
Sagt Uschi Diesel, die ehemalige Biathletin zur WM in ihrer Wahlheimat Schweden und den Dopingverdächtigungen nach den Razzien in Seefeld und Erfurt, zuletzt bei der nordischen Ski-WM. In 6 Jahren, 2025, entscheidet das Internationale Olympische Komitee, wo die Olympischen Spiele 2032 stattfinden werden. Die Region Rhein-Ruhr liebäugelt schon länger mit einer Bewerbung dafür, unterstützt von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Der war gestern mit einer kleinen Delegation zu Besuch bei IOC-Präsident Thomas Bach, um Werbung für Sommerspiele in NRW zu machen. Herr Ministerpräsident, die Ersten werden bekanntlich die Letzten sein, heißt es doch eigentlich sprichwörtlich. Warum haben Sie gerade jetzt den Zeitpunkt für Ihren Antrittsbesuch gewählt?
Ja, man muss eine Idee entwickeln, wenn sie da ist. Und da ist immer der richtige Zeitpunkt der auch eine lange Vorbereitung möglich macht. Das Internationale Olympische Komitee will weg von den gigantischen Spielen, will weg von Spielen, wo Stadien errichtet werden, in denen nachher keiner mehr ist, wenn die Spiele vorbei sind. Und deshalb hat Michael Mronz ein Konzept entwickelt mit 14 Städten in Nordrhein-Westfalen, wo man heute schon sagen kann, 90% der Stadien sind bereits da, sind olympiatauglich. Hier kann man zeigen, dass das IOC es ernst meint mit seiner Agenda für nachhaltige Spiele. Und deshalb ist dieser Vorschlag entwickelt worden. Und deshalb werben wir für diese Idee.
Wie sammelt man denn noch schon so früh Pluspunkte, wenn außer einer Idee und einem bekundeten Interesse noch nicht viel feststeht?
Das stimmt ja nicht. Es steht eine ganze Menge fest. Es gibt ein circa 200-seitiges Dokument, wo für jede Sportart bereits der Ort festgelegt ist, an dem die Spiele stattfinden könnten. 14 Städte haben sich bereits über ihre Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterinnen zu diesen Spielen bekannt. In den Stadträten wird zurzeit parteiübergreifend mit den Bürgern zusammen dieses Konzept weiterentwickelt. Und das ist das, was an Vorbereitungsarbeiten jetzt geleistet werden kann. Entscheiden wird natürlich irgendwann der Deutsche Olympische Sportbund, ob sich Deutschland überhaupt bewirbt und wenn, für welches Jahr sich Deutschland bewirbt und dann welche deutsche Stadt oder Region dann berücksichtigt werden könnte. Das ist ein umgekehrter Weg. Normalerweise geht der Weg von oben, dass man festlegt, Deutschland bewirbt sich und dann beginnen die Städte mit ihrem internen internen Wettbewerb. Wir haben gesagt, wir wollen von Anfang an mit den Bürgern das zusammen erörtern, denn viele Entscheidungen in den letzten Jahren sind ja gerade an Bürgervoten gescheitert. Und deshalb ist es klug, sehr früh auch schon so parteiübergreifend wie möglich alle daran zu beteiligen.
Der DOSB, Sie haben es angedeutet, will erst im nächsten Jahr entscheiden, ob es überhaupt wieder eine neue deutsche Olympiabewerbung geben soll. Die DOSB-Vorsitzende Veronika Rücker war ja bei ihrem Besuch gestern in Lausanne mit dabei. Welche Signale hat sie denn ausgesendet?
Nein, wir müssen das respektieren, was der DOSB selbst sagt. Sie war dabei, hat sich auch mit informiert. Aber natürlich gibt es zum jetzigen Zeitpunkt vom DOSB keine Festlegungen. Dazu muss man in der Tat die gewählten Gremien beteiligen, wenn der Zeitpunkt da ist.
Wie hat denn der IOC-Präsident Thomas Bach insgesamt auf den Austausch reagiert?
Also er findet, glaube ich, diese Idee, das, was an olympischen Gedanken da ist, was der Urgedanke eigentlich der olympischen Idee ist, Völker zu verbinden, gespaltene Gesellschaften wieder zusammenzuführen, einen reizvollen Gedanken. Und das ist das, was ja unser Konzept trägt. Und wenn Sie sehen, was die olympische Bewegung anstoßen kann, dann finde ich gerade die letzten Winterspiele ein guter Beleg, wo Nord- und Südkorea entgegen allen politischen Differenzen mit einer gemeinsamen Mannschaft aufgetreten sind. Das kann die olympische Idee leisten, wenn alle sich an diesen Grundgedanken halten, wenn die Kommerzialisierung zurückgedrängt wird. Und deshalb sind Spiele in einer Region, wo jedes Wochenende Hunderttausende zu den unterschiedlichen Sportarten gehen, vor und nach Olympia, das ist insofern ein Angebot an das IOC. Wir könnten diese Spiele ausrichten.
Sie haben die Spiele in Südkorea angesprochen und die Annäherung zwischen Nord- und Südkorea. Eine gemeinsame Bewerbung beider Staaten wäre auch denkbar für 2032 und dann sicherlich ein großer Favorit. Wären dann möglicherweise die NRW-Chancen bei einer Bewerbung für 2036 nicht größer?
Das muss man sehen. Ja, 2036, meinen Sie? Ich glaube, dass wir jetzt eine Festlegung haben, 2024 Paris, 2028 Los Angeles. Und deshalb ist 2032 das nächste Datum, über das gesprochen wird. Das wäre dann 60 Jahre nach den Olympischen Spielen in München. Und insofern finde ich, hätte Deutschland dann auch noch einmal gute Chancen, eine Mehrheit zu finden. Aber in der Tat, da kann es noch ganz, ganz viele Bewerbungen geben. Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehen. Nur vorbereiten muss man sich. Ideen entwickeln muss man jetzt und nicht erst dann, wenn es in die Entscheidungsphase geht.
Ähnlich wie Sie argumentiert auch Berlin, wenn auch heftig umstritten, eine Bewerbung für 2036, 100 Jahre nach den Nazispielen. Da gibt es ja diese Gedankenspiele um eine entsprechende Bewerbung. Ist es auch deswegen gut, sich frühzeitig in Lausanne zu positionieren, im Kontrast zu Berlin?
Nein, Berlin muss selbst entscheiden, was sie wollen. Also das hat jetzt ein Berliner Senator vorgeschlagen. Dann haben gleich zwei andere von anderen Parteien im Berliner Senat widersprochen und gesagt, nein, das wollen wir nicht. Also da gibt es nicht einmal Einigung im Senat. Berlin muss machen, was Berlin kann. Wir konzentrieren uns auf unser Land und auf diese Sportbegeisterung, die hier im Westen stark ist. Und unsere Ideen sind auch gute. Wenn Sie sich beispielsweise vorstellen, dass auch die Sportarten, die in der Regel nicht so viele tausend Zuschauer haben, plötzlich mit Zehntausenden auftreten könnten. Es ist beispielsweise in der Bewerbung die Idee, für 4 Wochen ein Schwimmbecken in die Schalke Arena hineinzulegen und es danach wieder abzubauen. Also nicht extra eine neue Schwimmhalle teuer zu bauen. Das würde zum Beispiel ermöglichen, dass Schwimmwettbewerbe vor 50.000, 60.000 Zuschauern stattfinden. Und so etwas hat es bisher bei Olympischen Spielen nicht gegeben. Das gilt auch für andere Sportarten, sodass die neuen Ideen, die da entwickelt worden sind, eigentlich das ist, wo das IOC zu Ja sagen könnte.
Olympia nur mit den Bürgern, das ist für die kommunalen Sportausschusspolitiker eine Voraussetzung. Wie groß sind denn die Bedenken des IOC-Präsidenten, dass eine deutsche Bewerbung wie zuletzt wieder am Bürgerentscheid scheitern könnte?
Das ist sind leider alle in den letzten Jahren gescheitert. Und deshalb ist es ja so wichtig, sehr früh die Bürger darüber zu informieren. Und da, wo wir das im Moment tun, in den Räten, vor Ort, in den Städten und anderswo, da merke ich, dass es viel Begeisterung gibt für diese Idee. Wenn denn garantiert ist, nicht aus den Ruder laufende Kosten, Nachhaltigkeit in der Konzeption, darüber hinaus auch über neue Umweltprojekte, über neue Verkehrsprojekte, die ja dann auch erforderlich sind, um schnell die Bewegung von einem Ort zum anderen zu ermöglichen. Wenn das alles mit dabei ist, wenn Olympia einen Mehrwert auch für die Städte bringt, dann glaube ich, dass man am Ende auch eine Mehrheit überzeugen kann.
Sagt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hier im Deutschlandfunk. Vielen Dank für dieses Live-Interview. Herr Laschet, Herr Ministerpräsident, Sie waren gestern mit einer kleinen Delegation beim IOC in Lausanne, um Werbung für Sommerspiele 2032 an Rhein und Ruhr zu machen. Dann machen wir noch weiter mit einem Thema, das wir gerade schon angesprochen haben im Gespräch mit Uschi Diesel. Es geht um Doping und dieses Thema beschäftigt auch weiterhin die Erfurter. Nach der Verhaftung des Arztes Mark S. dort während der nordischen Ski-WM prüft der Landessportbund Thüringen, ob der Mediziner auch in weitere Dopingpraktiken verwickelt war. Seine Praxis kooperierte mit dem Landessportbund als sportmedizinische Untersuchungsstelle. Insbesondere die Sportarten Schwimmen, Gewichtheben und Radsport hatten die Praxis genutzt, um Tauglichkeitsuntersuchungen von Landeskadern und Aufnahmeuntersuchungen für das Sportgymnasium durchzuführen. Die Aufarbeitung begann in Gesprächen mit Verbandsbetretern und Eltern und etwa 60 Gesprächsteilnehmern insgesamt. Mit welchem Ergebnis, das habe ich den LSB-Präsidenten Stefan Hügel vor dieser Sendung gefragt.
Mit dem Ergebnis, was für uns sehr überraschend war, dass die Eltern sehr angetan, ich würde sagen fast begeistert von der sportfachärztlichen Begleitung durch diesen Arzt waren. War für uns sehr, sehr überraschend. Der hat sie insbesondere sehr stark immer auf Dopingbestimmungen hingewiesen, hat peinlichst darauf geachtet, dass irgendwelche Medikamente mit den Bestimmungen der Dopingüberlegungen übereinstimmen. Also es ist unfassbar genau und präzise und sehr kompetente Betreuung durch diesen Sportarzt, sodass wir eigentlich fast das Gefühl haben, dass es hier fast ein klassisches Täterprofil gibt, ein sehr sauberes, offizielles Leben, damit nebenher dann offensichtlich andere Dinge möglich sind.
So würden Sie die Stimmung unter den Eltern also beschreiben. Die Eltern haben großes Vertrauen in den Mediziner Mark S. gehabt. Und das ist ja, Sie haben es gesagt, das klassische Täterprofil, Vertrauen aufbauen. Dementsprechend gibt es keine Auffälligkeiten im Umgang der Kinder und Jugendlichen mit diesem Arzt.
Das ist mit Sicherheit so, schon deshalb, weil immer ein Elternteil mit dabei war. Das hängt aber auch mit der Altersstruktur der Athleten zusammen, die alle so zwischen 12, 14, 15 sind, die gar kein eigenes Fortbewegungsmittel haben. Und die Eltern natürlich mit zum Arzt gehen, wenn Schnupfen oder sowas war. Das heißt, da war immer ein Elternteil mit dabei. Außerdem, in dem Alter ist mit Doping, ehrlich gesagt, auch nicht besonders viel anzufangen, sagen wir, was sportliche Leistungsfähigkeit oder Erhöhung anbetrifft, sodass da eigentlich auch keine Gefahr besteht. Aber das wurde nochmal ausdrücklich bestätigt. Die Eltern waren natürlich also nicht falsch verstanden, natürlich total erschrocken über das, was da nebenher erlaufen ist. Ja, und hatten natürlich auch Fragen zu diesem Problem.
Die Eltern sind wahrscheinlich zwiegespalten, wenn sie auf der einen Seite einen Ansprechpartner hatten, eine Vertrauensperson in dem Arzt und auf der anderen Seite einen Doper, der kriminelle Praktiken ausgeübt hat. Wie gehen die damit um?
Also zunächst mal haben die Eltern natürlich kein Interesse daran, dass dieser Arzt die Kinder weiter betreut. Gleichzeitig kommt sofort die Frage, wer kümmert sich jetzt um unsere jungen Athleten? Denn sie brauchen sportfachärztliche Unterstützung. Sie können ein Kind, das Leistungssport treibt, nicht einfach mal 4 Wochen, wenn es einen Schnupfen hat, aus dem Verkehr ziehen. Da muss schon früher wieder was passieren. Und natürlich genau mit dem richtigen Maß der Rat kommen, du darfst das machen, du darfst jenes machen. Dieser Rat fehlt den Eltern jetzt, weil wir einfach gar nicht genügend Sportmediziner haben, die bereit sind, junge Athleten zu begleiten. Das heißt, das ist der eine Wunsch hier, dass der LSB sehr, sehr schnell für Ersatz sorgt, für einen Mediziner, der die Kinder betreuen kann.
Haben Sie sich bei diesen Aufklärungsgesprächen jetzt auch Unterstützung an die Seite geholt, also beispielsweise externe Beobachter?
Wir haben sage ich mal, aus unserer Sicht, glaube ich, sehr große Öffentlichkeit hergestellt. Es waren auch die Landestrainer mit dabei gewesen. Es waren die Präsidenten der jeweiligen Sportfachverbände dabei. Aber wenn Sie sagen, jetzt nochmal komplett extern, haben wir nicht gemacht, schon deshalb. Und jetzt komme ich zu einem anderen Thema, weil natürlich eine gewisse Vertraulichkeit gewahrt werden sollte. Wir hatten auch versucht, die Eltern davon zu überzeugen, vielleicht mit der Presse zu reden. Das wollten die auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, die haben ganz große Angst, dass ihre Kinder als ehemalige Patienten oder Betreute von diesem Sportmediziner irgendwie in Zukunft stigmatisiert werden. Davor haben die Eltern die allermeiste Angst und keiner will, dass es bekannt wird, dass ihr Kind in der Praxis von diesem Arzt betreut wurde.
Dieses Klima, was Sie beschreiben, wie können Sie dann sicher sein, zumal Sie ja hier eine homogene Gruppe haben, die als Einheit ja auch funktioniert, dass da nicht wichtige Einzelheiten übersehen oder vielleicht sogar auch bewusst verschwiegen werden?
Also sicher, entschuldigen Sie, bei allem Respekt, sicher kann man irgendwo nie sein. Man kann nur versuchen, mit den Leuten zu reden. Wir haben jedem nochmal Informationsbroschüren von uns wichtige Punkte mit die Hand gegeben. Wir haben Telefonnummern ausgehändigt mit der Bitte, wenn irgendjemand Gesprächsbedarf hat, gerne auch ein persönliches Gespräch unter vier Augen, ein Telefongespräch. Nicht jeder öffnet sich in der Gruppe. Das so naiv darf man auch nicht sein. Das heißt, die, die da waren, denen haben wir alle nochmal versucht, zusätzliches Informationsmaterial zu geben. Wir haben auch den Sportfachverbänden, also den jeweiligen Präsidenten, die da waren, die gleichen Faltblätter, Broschüren in die Hand gegeben mit der Bitte, dass das verteilt wird, um dann vielleicht auch an die Athleten, Eltern zu kommen, die da nicht vertreten waren.
Dennoch würde vielleicht ein externer, unvoreingenommener Experte vielleicht auch ganz andere Fragen stellen und Beobachtungen machen.
Selbstverständlich. Das will ich ja gar nicht bestreiten. Das Problem ist nur, sehen Sie, die ganze Geschichte war natürlich von unglaublicher Eile, ich möchte fast sagen Hektik geprägt. Ich habe Mittwoch letzte Woche, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, von dem ganzen Drama gehört. Da ist mir der Name Schmidt erstmals hergekommen, bis Sie irgendeinen Experten irgendwo herbekommen. Wir wollten ja sehr schnell reagieren. Außerdem wird es wahrscheinlich auch noch nicht zu Ende sein. Wir werden jetzt erstmal die Auswertung für uns intern machen, werden dann schauen, wie weiter die sportärztliche Betreuung geht. Und dann werden wir nochmal sehen, ob wir danach justieren müssen. Aber wir wollten sehr schnell vor Ort sein, um mit den Eltern ins Gespräch zu kommen. Wenn Sie Experten organisieren, die möglicherweise von sehr weit herkommen, dann wird das alles ein bisschen problematisch. Schnell. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Der erste war das, was wir gemacht haben.
Wie geht's denn jetzt weiter? Die Angelegenheit, das höre ich jetzt raus, ist damit für Sie final noch nicht behandelt?
Natürlich nicht. Wir müssen natürlich auch erst mal abwarten, was insgesamt durch die ganzen Ermittlungen der Justiz rauskommt. Wir wissen ja noch gar nicht, wer alles da möglicherweise beteiligt ist. Deshalb schon deshalb eine abschließende Bewertung gar nicht möglich. Wir als Sport können auch natürlich nicht ermitteln. Wir müssen uns da auf die Justiz verlassen, die auch viel bessere Mittel hat, der Wahrheit vielleicht näher zu kommen. Und dann müssen wir schauen, wer wo wie beteiligt war, ob möglicherweise bei uns, bei wem auch immer, noch andere Versäumnisse vorgekommen sind. Keine Ahnung, das kann ich Ihnen heute nicht sagen. Wir hoffen natürlich nicht. Und selbstverständlich ist doch alles, was Sie im Leben machen, Verbandsarbeit oder sonst wo in dem Leben, immer einer täglichen Überprüfung ausgesetzt. Das heißt, wir überlegen immer, können wir noch was besser machen, müssen wir noch mal nachjustieren.
Überprüft hatte offenbar auch der Radsport, denn er hat ja Angebote des Arztes zur Leistungsdiagnostik nicht angenommen. Weil dessen Vergangenheit bekannt war oder warum?
Ich kann Ihnen das jetzt nicht hundertprozentig sagen, weil ich persönlich nur bei dem Gespräch am Mittwoch mit den Gewichthebern und den Schwimmern dabei war, am Donnerstag anderweitig unterwegs war. Das ist aber auch ein Punkt, den wir schon mal angesprochen hatten. Wir persönlich hatten ja auch diese Arztstelle nur für den Eignungstest vorgesehen. Leistungsdiagnostik, das geht ja schon in Richtung Sportbekleidung. Da hatten wir ja auch nie eine Empfehlung in diese Richtung für diese Arztpraxis gegeben. Und das ist ja nochmal ganz andere, würde ich sagen, Qualität.
Und wie ist es bei den Schwimmern und Gewichthebern? Haben die Angebote des Arztes diesbezüglich in Anspruch genommen?
Soweit ich das verstanden habe, nein. Aber was Eltern angenommen haben, was lief aber nie über den Sportverband, die wurden von ihm auch hausärztlich betreut. Schnupfen, Husten, solche Dinge. Und das ist ja für einen Sportler auch sehr schnell mal ein Problem in der Wettkampfphase. Ja.
Hausärztliche Betreuung bei Schnupfen und Husten, kann das nicht auch ein Vorwand sein?
Das kann natürlich ein Vorwand sein, aber nochmal, ich kann doch nur sagen, wenn man darf jetzt auch nicht alles völlig sagen, mich lügt einer an. Wenn da Eltern sitzen und sagen, ich war mit dabei und er hat genau die Dopingliste durchgegangen, das dürfen wir nicht geben, das wird gemacht, wir nehmen jetzt gar nichts. Also bei allem Respekt, ich bin nicht die Eltern und ich kann nicht sagen, Eltern lügen mich jetzt hier noch an, sondern wir dürfen mal davon ausgehen, dass auch Eltern in dem Bezug die Wahrheit sagen.
Sagt Thüringens Landespräsident, Landessportbundpräsident Stefan Hügel.